3. Mose 23, 39 bis 44. Wir feiern ja heute Erntedank und das Thema ist somit vorgegeben. Ich möchte mich schon ein bisschen nach dem Kirchenkalender orientieren und diese Tage, die uns dann im Kirchenkalender gegeben sind, die will ich dann auch nutzen, um dann über die Themen zu sprechen. Es ist interessant, genau vor einem Jahr war es gewesen, da haben wir in unseren Bibelstunden über die Feste Israels nachgedacht, die sieben Feste Israels nachgedacht, die uns oder die Israel anbefohlen wurden von Gott selbst. Ja? Und eins dieser Feste ist eben das Laubhüttenfest oder das Erntedankfest im Herbst, ja? Herbst-Erntedankfest Israels. Und das, was uns über dieses Fest gesagt wird in der Heiligen Schrift, das soll uns heute als ein Predigtthema Anreiz zum Denken und Danken dienen. Und zunächst möchte ich aber mit uns, wie gesagt, den Text lesen, ab Vers 39. Wenn ihr Freude habt und zu Hause heute Nachmittag mehr lesen wollt, dann lest ab 33, Vers 33 bis 44. Ich gehe zum 39. Vers und wir lesen hier im Worte Gottes: So sollt ihr nun am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist es Sabbat und am 8. Tag ist es auch Sabbat. Und also zwischen den Sabbaten soll dieses Fest gefeiert werden. Und sollt am 1. Tage Früchte nehmen vom schönen Bäumen, Palmenzweigen und Maien und dichten Bäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Überlegt einmal, was Gott dir sagt. Ihr sollt fröhlich sein. Das ist ein Wort für mich. Ich bin nicht unbedingt ein fröhlicher Mensch. Sei fröhlich. Und sollt also dem Herrn das Fest halten, 7 Tage des Jahres, das soll ein ewiges Recht sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat also feiern. 7 Tage sollt ihr, immer wieder wird gesagt, 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, der soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israel habe lassen in Hütten wohnen, da ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose sagte den Kindern Israel solche Feste des Herrn. Soweit der Text. Ich habe das schon gesagt, ja, insgesamt sind es 7 Feste, die Gott seinem Volk in seinem Wort, in dem zeremoniellen Gesetz befohlen hat. Diese Feste sollen sie als das Volk feiern. Es gibt noch 2 andere Feste des Volkes Israel, die im Laufe der Geschichte dazugekommen sind, aus der Geschichte herauswachsend. Diese hat Gott dem Volk in dieser Weise nicht anbefohlen, aber diese 7, ja, unter anderem auch das Laubhüttenfest, das ist ein Befehl Gottes für sein Volk, dass sie dieses Fest feiern sollen. Ja, und als erstes möchte ich Folgendes betonen. Das Laubhüttenfest, genau wie die anderen 6 Feste, die Gott seinem Volk anbefohlen hat, sind Gottes Feste. Es sind seine Feste. Ja, wir wollen das unterstreichen. Ich lese Verse 1 und 2 aus 3. Mose 23. Es wird Folgendes gesagt. Hier spricht Gott zu Moses und er sagt: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn. Was heißt das? Das sind die Feste des Herrn. Das sind Gottes Feste. Erstmal betont er das. Zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt, dies sind meine Feste. 2-mal in diesem Text unterstreicht Gott, ja, dass es seine Feste sind. So ist es auch mit dem Laubhüttenfest, ja, mit diesem Erntedankfest des Herbstes im Volke Israel. Es ist ein Gottesfest. Was wird uns bewusst? Oder was soll dem Leser bewusst werden, wenn er diese Betonung sieht, ja, dass es Gottes Fest ist? Uns als Leser der Heiligen Schrift wird bewusst, dass Israel nicht selbst auf die Idee gekommen ist, diese Feste zu feiern. Ja? Wie manche sagen, oh, sie haben sich das angeguckt, was die Ägypter gemacht haben, die wahrscheinlich auch Erntedankfest gefeiert haben, und die haben sich das abgeguckt. Oder Babylonier, nein. Ja? Gott in seinem zeremoniellen Gesetz hat seinem Volk eben diese Feste anbefohlen, unter anderem auch das Laubhüttenfest. Nicht nur das. Gott sagt seinem Volk, wann sie es feiern sollen. Ja, wir haben eben das Datum gelesen. Das ist der 15. Tag des 7. Monats. Ich werde gleich etwas dazu sagen. Und er sagt auch, wie sie es feiern sollen. Ja? Ich lese noch einmal den 40. Vers aus Kapitel 23. Es wird gesagt, und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen. Ja? Jubilieren, das Wort wird als jubilieren manchmal übersetzt. Jauchzen, ja, fröhlich sein, vor dem Herrn, euren Gott. Also, nicht in dem Herrn, sondern vor dem Herrn. Das heißt, ja, wir sollen nicht, so wie ich manchmal rumlaufe, ja, mit so einem bedrückten Gesicht rumlaufen, sondern sie sollen fröhlich sein. Es ist ein interessanter Befehl, ja, sehr interessant, dass Gott hier seinem Volk sagt, seid fröhlich, ihr Leute. Ja? Kann man Fröhlichkeit befehlen? Ja? Das ist interessant. Und hier wird uns wieder was bewusst. Ja? Hier wird uns wieder was bewusst. Gott interessiert es, wie sein Volk lebt. Ja? Sonst hätte er das nicht gesagt. Feiert, fertig. Er sagt, ihr sollt es fröhlich feiern. Das heißt, es sollte für uns als Kinder Gottes auch einen Unterschied machen, wie wir leben. Gott ist daran interessiert, wie wir leben. Gott will nicht, dass wir mit sauren Gesichtern rumlaufen. Naja, wir haben Probleme genug, das stimmt schon. Ja, aber trotzdem, gerade zu diesem Laubhüttenfest wird gesagt, ihr sollt fröhlich sein. Und wir feiern heute Erntedank. Und so möchte ich auch fröhlich sein, auch wenn das Telefon gerade klingelt. Ja, und mich ermahnt, dass ich mich beeilen muss. Ja. Oh. Deine Tochter lässt uns grüßen. Grüß sie mal zurück, aber nach dem Gottesdienst. Ja, das ist schön. Ja, wünsche ihr auch einen guten Erntedankfest. Ja. Auf einige Dinge möchte ich uns aufmerksam machen. Ja, sehr. Ich kann nicht alles erwähnen, was das Volk Israel an diesem Fest gemacht hat, aber einige Dinge möchte ich erwähnen, sie besonders für uns unterstreichen, weil sie interessant sind, aber auch bedeutend sind. Und wir sehen auch eine Verbindung zu dem, was wir heute tun, in unserem Erntedank. Das Erste, was ich unterstreichen möchte, naja, die sollten für 7 Tage dieses Fest feiern. Überlegt einmal, ja, für 7 Tage feiern, das ist wunderbar, das ist, ich würde gerne 7 Tage irgendwas feiern. Es war eine landwirtschaftliche Gesellschaft gewesen. Wir können uns vorstellen, die konnten nicht einfach die Schäfchen für sich lassen oder die Kühe nicht melken oder was immer. Die mussten zwischendurch mal arbeiten, aber immer wieder zurückkommen in diesen Festtagsmodus, sage ich mal, sich vergegenwärtigen. Aha, wir haben Erntedank, wir sollen fröhlich sein vor unserem Gott. Schaut einmal, was wir alles eingesammelt haben, was Gott alles wachsen ließ für uns letztes Jahr und so weiter und für 7 Jahre. Das andere, was wir oft nicht überlegen, das war mit eins der Feste aus den 3, die Gott Israel gegeben hat, bei dem jedes männliche Glied nach Jerusalem reisen musste. Stellt euch mal vor, für eine Woche waren alle Männer in Jerusalem. Das bedeutet, keiner hat das Land bewacht. Das bedeutet, dass Gott hier praktisch seinem Volk eine Zusicherung gibt und sagt, lasst die Männer mal ziehen, die sollen vor mir feiern, ich sorge dafür, dass ihr bewacht wird. Gott gibt ein Versprechen ab. Und gerade in diesem Zusammenhang will ich darauf hinweisen, dass gerade gestern, ihr habt das bestimmt mitbekommen, der Krieg in Israel angefangen hat. Und es passieren schreckliche Sachen. Ja, und wir wollen auch für Israel beten, im Gebet einstehen. Aber eins dürfen wir wissen. Gott wacht über sein Volk. Es bedeutet nicht, dass jeder bewahrt wird von Sterben oder ja, sondern aber Gott wacht über sein Volk. Und in meiner stillen Zeit habe ich gerade diese Begebenheit gelesen, wo die ganze assyrische Armee ja, um Israel ist. Ja, und Gott dann ein Versprechen gibt durch den Propheten Jesaja, dass die Israel nicht eigentlich Jerusalem nicht einnehmen können, werden können. Und man denkt, wie geht das denn? Die haben bis jetzt alles eingenommen, auch das Nordreich Israels. Kein Problem, das war eine riesige Armee, das war eine riesige Macht. Aber Gott sagt, no, mit Jerusalem wird das nicht so sein, Jerusalem bewahre ich. Und in einer Nacht starben 185.000 Assyrer. 185.000. Das ist gewaltig. So, für eine Woche, ja, wurde das Land also praktisch von Gott selbst bewacht. Die Männer sollten alle eigentlich in Jerusalem sein. Und dann wird auch ganz genau im Gesetz gesagt, was geopfert werden soll. Und das ist auch faszinierend. Am Laubhüttenfest, ja, also an diesem Erntedankfest Israels im Herbst, sollte mindestens das Doppelte geopfert werden, wie sonst in den Festen. Ja? So war das zum Beispiel mit den Lämmern, die geopfert werden sollten. Doppelt so viele. Und dann sollten auch Bullen, Stiere, geopfert werden. Und während an anderen Feiertagen vielleicht ein Stier, zwei Stiere höchstens geopfert werden sollten, war das so, dass am ersten Tag des Laubhüttenfestes, und jetzt haltet euch fest, 13 Stiere geopfert wurden. Am ersten Tag. Und mit jedem anderen Tag wurden immer einer weniger geopfert. Das heißt, am ersten Tag des Festes 13, am zweiten Tag des Festes 12, am dritten Tag des Festes 11 und so weiter. Immer einer weniger. Und wenn wir das einmal zusammenzählen, wie viele geopfert werden sollten, wie viele Stiere geopfert werden sollten, habt ihr das ausgerechnet, wie viele es sind? 7, mit 13 fängt man an und dann jeweils ein weniger, sind genau 70. Sind genau 70 Stiere, die geopfert werden sollten am Laubhüttenfest. Und wir fragen uns, naja, hat das eine Bedeutung? Es hat eine Bedeutung, warum 70 Stiere geopfert werden sollten. Die Zahl 70 in der Heiligen Schrift ist eine Zahl, die für die ganze Menschheit steht. Ja, woher kommt das? Das kommt aus 1. Mose 10. Und dort werden uns, in 1. Mose 10, werden uns die 70 Nachkommen des Noah aufgelistet, namentlich aufgelistet. Und es wird Folgendes gesagt, nachzulesen, 1. Mose 10, 32. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Wir hören das und denken, ah, so ist das. Ja, von dieser Bibelstelle ausgehend in der Heiligen Schrift wird uns bewusst, dass die ganze Menschheit aus diesen 70 Nationen, Nachkommen des Noah, ja, entstammen. Jeder Stamm, auch der kleinste Stamm in den Amazonas oder in Afrika oder wo auch immer, ja, kommt eben, wir können es zurückführen, nach der Bibel, zu diesen 70 Nachkommen des Noah. Und das ist es, was die Heilige Schrift lehrt, was die Anthropologen uns erzählen. Wisst ihr, das interessiert mich nicht die Bohne, wie man sagt. Ja? Die Schrift sagt uns, so ist es und das ist für mich die Realität. Und so ist es. Die Heilige Schrift lehrt, dass seit Noah die ganze Menschheit auf der ganzen Welt aus diesen 70 Nationen hervorgekommen ist. Und für jede dieser Nationen, für die ganze Menschheit also, sollte am Laubhüttenfest ein Bulle als Opfer dargebracht werden, verbunden mit dem Gebet des Friedens. Shalom. Und was wissen wir vom Frieden? Was wissen wir von dem Shalom Gottes? Diesen Frieden hat nur dann ein Mensch, wenn man sich dem wahren Gott anvertraut. Jesaja 26, Vers 3 sagt Folgendes: Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. So, in einer gewissen Weise, ja, haben die Israeliten mit dem Opfern der Stiere am Laubhüttenfest für die ganze heidnischen Nationen vor Gott vorgesprochen, ja, indem sie für sie geopfert haben und indem sie für sie den Frieden Gottes erbeten haben im Gebet. Ja? So, sie haben praktisch für das Heil der Heiden gebetet. Und wir sehen hier ganz klar das Interesse Gottes, nicht nur einem Volk, für ein bestimmtes Volk ist, Gott interessiert sich nicht nur für ein bestimmtes Volk, sondern eigentlich für alle Menschen. Ja? Und interessanterweise ist es ja auch in unseren Gemeinden so, zumindest seitdem ich in der Gemeinde bin, dass gerade am Erntedank wir oft auch einen Missionsvortrag hatten im Nachmittag, stimmt's? Und dann auch für die Mission eingesammelt haben. So, und das ist der Ursprung. Der Ursprung ist eigentlich der Laubhüttenfest, das Laubhüttenfest der Juden, wobei sie eben auch für die Nationen eben geopfert haben. So, das ist sehr interessant, diese Verbindung zu sehen und zwischen Laubhüttenfest und unserem Erntedankfest. Als nächstes möchte ich zu dem Hintergrund des Laubhüttenfestes etwas sagen. Wir haben das gemeinsam auch gelesen. So, natürlich geht es hier darum, dass man für das Eingesammelte dankt, ja, für die eingesammelte Ernte dankt. Aber der Hintergrund des Festes ist eigentlich noch ein tiefgründiger. Wir haben es gelesen, 3. Mose 23, 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen, alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, Gott betont das nochmal, unterstreicht das nochmal, damit eure Nachkommen wissen, was denn? Dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und wir sagen, das ist auch mit ein Grund des Laubhüttenfestes. Ja? Gott war fähig, Gott war in der Lage, sein Volk in der Wüste für wie lange zu versorgen? 40 Jahre. 40 Jahre. Denkt ihr nicht, dass Gott in der Lage sein wird, sein Volk zu versorgen in dem Land, das er seinem Volk gibt? Ja? Und das ist genau die Schlussfolgerung, die einem jeden, ja, der darüber nachdenkt, der diese Dinge liest, kommen sollte. Gott ist in der Lage, ja, versorgen, er kann uns in die Wüste nehmen und uns in der Wüste versorgen. Stellt euch mal vor, seid ihr mal in der Wüste gewesen? Ich war mal in der Wüste gewesen, da ist nichts, ihr Lieben, außer Sand. Ja, das ist furchtbar. Und Gott hat es getan. Ja? Wie viele Tausende, Millionen von Menschen hat er in der Wüste versorgt? Und der Hinweis ist, wenn Gott das konnte, dann kann er schon lange das Volk versorgen in dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja? Genau das ist der Hinweis. Und Gott versorgt uns. Wir schauen zurück, auch uns als seine Kinder. Ja? Wir schauen zurück auf das letzte Jahr, überlegen, was die Nachrichten uns alles mitgeteilt haben. Oh, alles wird teurer. Oh, passt auf, da werden keine Lebensmittel mehr sein. Kauft euch ein, deckt euch ein mit Klopapier. Ja, da haben wir auch. Naja, man kann das nicht essen, aber manche müssen es vielleicht essen, weil sie zu viel davon gekauft haben. Ich weiß es nicht. Ja? Gott hat uns versorgt. Ja, und dafür sind wir dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese... Natürlich ist manches teurer geworden. Und trotzdem, wir konnten es uns erlauben. Ja? Es ist nicht so, dass ich nur noch Knäckebrot esse, sondern ich esse sehr gut zu Hause. Warum? Gnade Gottes. Ja? Schaut einmal bitte noch einmal in den Text 3. Mose 23 und das ist auch interessant. Sie sollen Hütten bauen. Ja, am Laubhüttenfest, da ist das Wort drin, Hütten, da ist da drin, ist schon da drin, dieses Wort Hütten. Sie sollten in diesen Tagen also diese Hütten bauen und dann in diesen Hütten für 7 Tage wohnen. Das ist so interessant, diese ganzen Anordnungen sich einmal anzuschauen, wie groß eine Hütte sein darf. und welche Materialien benutzt werden sollte, dass das Dach nicht ganz zu sein darf, sodass wenn man drin liegt in dieser Hütte und rausschaut, man die Sterne sieht. Das hat alles eine Bedeutung. Aber ich kann das nicht ansprechen, die Zeit reicht uns nicht. Ich will uns nur darauf aufmerksam machen, ja, dass auch heute noch das Volk Israel, also die Juden, Hütten bauen, selbst solche, die in den Hochhäusern leben. Die bauen dann Hütten entweder auf dem Dach des Hochhauses oder auf dem Balkon. Ja, und dann, natürlich lebt keiner 7 Tage da drin oder schläft da drin, aber die Tradition ist, dass mindestens eine Mahlzeit in dieser Hütte, die sie bauen, eingenommen werden sollte als Familie. Ja, um einfach sich zu vergegenwärtigen, was die Tradition ist, woher das kommt und so weiter. Und dann haben die Väter auch die Gelegenheit, den Kindern zu sagen, worum es eigentlich geht, ja, wenn man diese Hütte baut und was das alles bedeutet und so weiter, hinweisend auf die Herausführung des Volkes Israel. Es ist faszinierend. Aber ich komme jetzt zum dritten und letzten Punkt, wobei es um die prophetische Bedeutung des Laubhüttenfestes geht. Und das ist eigentlich mein Schwergewicht heute in unserer Betrachtung. Ja, was ist die prophetische Bedeutung des Laubhüttenfestes? Nun, wir wissen das. Jedes der 7 Feste, das dem Volke Israel anbefohlen wurde, ja, wo Gott gesagt hat, das sind meine Feste, feiert. Jedes dieser Feste weist auf Jesus Christus. 100%. Die Dinge, die in diesen Festen gemacht werden sollten, die Rituale, sprechen von Jesus und so auch beim Laubhüttenfest. Und ich möchte uns auf 2 Rituale hinweisen, die beim Laubhüttenfest gemacht werden sollten. Übrigens, Israel feierte das Laubhüttenfest letzte Woche. Der letzte Tag war der 6. Oktober und am 7. wurden sie angegriffen. Interessant, nicht? So, auch von der Zeit passt das auch mit unserem Erntedank, aber das wollte ich nebenbei nur erwähnen. So, das eine Ritual heißt Beleuchtung des Tempels. Ja, das eine Ritual, das man beim Laubhüttenfest unbedingt machen sollte, heißt Beleuchtung des Tempels. Und zwar wurde folgendermaßen dem Volk das anbefohlen, sie sollten auf dem Tempelgelände und zwar in dem, interessant, auch das hat eine Bedeutung. Auf dem Vorhof der Frauen sollten sie 4 Leuchter bauen. 4 große 7-armige Leuchter sollen sie bauen. Ich habe nachgelesen, diese sollten 22 Meter hoch sein. 22 Meter, in Fuß ist das 75 Fuß. 75? Das ist außerordentlich. Ja? Und dann am letzten Abend oder Nacht des Festes wurden diese Leuchter angezündet. Das Öl wurde da gebracht und diesen Docht, wie sagt man Docht im Englischen? Wick. Das waren die alten Priesterkleider gewesen. Die dienten als Docht. Auch das hat eine Bedeutung, aber ich kann das nicht alles ansprechen. Und dann brannte praktisch am letzten Abend oder in der letzten Nacht des Feiertages diese 4 Leuchter. Und die sagen, das Licht war so intensiv, ja, dass die ganze Stadt Jerusalem war nie groß gewesen, ist heute noch nicht allzu groß, dass die ganze Stadt Jerusalem beleuchtet worden war. Das ist, was die Geschichtsschreiber sagen. Ich war nicht dabei gewesen, ich weiß es nicht. Und ihr Lieben, heute würde das nicht erlaubt sein. Ja, die Feuerwehrmänner würden so etwas nicht erlauben, wie die Israelis das hingekriegt haben, dass diese 4 gewaltigen Leuchter, ja, gebrannt haben mit dem Öl da und nicht noch mehr angezündet worden ist. Das ist für mich auch ein Geheimnis. Ja, aber wie auch immer, es zeigt uns, diese riesigen Leuchter sollen die Menschen, die Juden daran erinnern, an die Feuersäule, ja, die das Volk Israel begleitet hat durch die Wüstenwanderung. Und wir hören und sagen, ja, das stimmt, so ist es geschrieben. Ja, mehr als das. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 11, 29, hier spricht Gott vom Messias. Er sagt, Jesaja 11, 9, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist, bis an das Ende der Erde. So, es hat eine prophetische Bedeutung, prophetischen Hinweis, dieses Anzünden der Leuchter. Ja, der Hinweis war auf Jesus Christus, den Messias, der was seiner Zeit sagte: Ich bin das Licht dieser Welt. Ah, habt ihr nicht einfach so? Wann hat er das gesagt? Am Laubhüttenfest. Ich bin das Licht dieser Welt. So, und jeder Jude, heute sagen Leute, Jesus hat für sich das nie beansprucht, der Messias. Was wissen die? Lesen sie die Bibel? Jeder Jude hat verstanden, als Jesus das sagte, ich bin das Licht der Welt, am Laubhüttenfest, was er meint. Der Zusammenhang war direkt da. Jesaja spricht davon. So, Jesus hat für sich die Messiaswürde beansprucht. Ja? Und das ist eine Zeremonie. Die zweite Zeremonie, auf die ich ganz schnell hinweisen möchte, ist die des Wasserholens. Auch interessant. Ja? So, der Priester oder einer der Priester ist runtergegangen, Treppen runtergegangen vom Tempelgelände zum Teich Siloa. Und er schöpfte mit einem goldenen Kelch das Wasser aus dem Teich und er brachte diesen Kelch voll mit dem Wasser oben in den Tempel. Er ging durch das Wassertor, ist auch interessant, ja, zu dem Altar und er goss dann dieses Wasser, das mit Wein vermischt wurde, über den Altar aus. Hat eine Bedeutung. Was ist die Bedeutung? Jesaja 11, 9. Es wird gesagt, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das ist der Hinweis dieses Rituals am Laubhüttenfest. Ja? Wann wird das Realität? Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Wann wird das Realität? Ist es heute schon so? Nein. Es ist nicht. Es wird Realität sein im tausendjährigen Reich. So, wir haben schon in diesem Ritual, das Gott seinem Volk tausende vor Jahren gab, einen Hinweis auf das tausendjährige Reich. Ja? Und auf den Messias Jesus Christus, der in diesem Reich als König der Könige und Herr aller Herren dienen wird. Und jetzt lese ich uns aus Johannes 7. Vers 37, 39. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Johannes 7, 37, 39. Steht geschrieben: Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, welches Fest ist gemeint? Laubhüttenfest. Ja? Stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. So, wir lesen das. Und wir verstehen sofort, besonders wir, die Menschen des Neuen Testaments, stehend im neuen Bund mit Gott. Ein Mensch muss nicht erst in das tausendjährige Reich eingehen, um die Erkenntnis des Herrn zu haben. Er kann die Erkenntnis des Herrn jetzt schon haben. Wann? Wenn er sein Leben Jesus Christus anvertraut. Ja, das ist, was Jesus sagt. Das ist, was Jesus sagt. Und heute ist die Gelegenheit da. Für jeden Einzelnen, der Jesus Christus noch nicht als seinen Herrn und Heiland kennt, genau das zu tun, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen in Buße, um dann die Erkenntnis des Herrn zu haben und zu wissen, okay, wer ist der Herr Jesus wirklich? Er ist nicht nur ein guter Lehrer, er ist nicht ein einfacher Mensch, er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist derjenige, der eines Tages zurückkommt. Wohin zurückkommt? In den Tempel Gottes. Er ist derjenige, der vorher natürlich seine Gemeinde wegholt. Ja? Und. Das können wir alles wissen, ihr Lieben. Wann? Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, wenn wir anfangen, ihm nachzufolgen und wenn wir anfangen, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Ihr Lieben, Erntedank. Erntedank, woran erinnert uns Erntedankfest? Es erinnert uns daran, dass Gott uns versorgt nach Leib und Seele. Es erinnert uns aber auch daran, dass wir zu dieser schlussendlichen Ernte der Menschen gehören, die eines Tages in das tausendjährige Reich mit Jesus Christus einziehen werden. die Gemeinde in dem verherrlichten Leib, diejenigen, die aus der Trübsalzeit kommen, in ihrem natürlichen Leib. Aber wie herrlich wird das sein? Ja? Hinweis auf das tausendjährige Reich. Ernte Dank. Ja? Hier möchte ich abbrechen und uns die Gelegenheit geben, jetzt noch einfach ein Dankeschön zu sagen im Gebet für das, was Gott in eurem Leben getan hat. Ja? Und dann werde ich abschließen. Wenn zwei oder drei mit uns beten können, das wäre sehr schön. Und ich werde dann in einem Gebet abschließen. Ja, wir verneigen uns.